Spätestens nach den Sommerferien können wir uns eigentlich schon auf Weihnachtsgeschenke einstellen, die dann schon vorbei sind, weil dann schon Silvester und 2025 ist. Also so ähnlich schnell könnte das rumgehen. Eine mir sehr nahe vertraute Person, etwas älter als ich, nicht meine Frau, aber trotzdem ein näheres Verwandtschaftsverhältnis, hatte die Angewohnheit, so ab Mitte des Jahres, wenn die Chorstunde war, auf die Tafel im Vereinshaus, wo die Termine drauf standen, immer schon mal darauf hinzuweisen, am 24.12. ist Heiligabend, damit man es nicht vergisst. So schnell kann das ja manchmal gehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt sagt, wir sind so in diesem ganz tiefen Pessimismus drin, Jahr gelaufen, was sollen wir noch machen? Auch alle Vorsätze, die ich für dieses Jahr hatte, sind schon durch. Könnte ja sein. Die meisten halten ja, glaube ich, nur so 11, 12 Tage. Das heißt, ihr wärt also in guter Gesellschaft. Man vergisst dann so vieles im Laufe des Jahres. Was war eigentlich alles noch in der Zwischenzeit? Und vielleicht ist auch eine Sache in Vergessenheit geraten, an die wir als Christen oft ganz am Anfang des Jahres denken. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wer hat den Vers schon mal gehört dieses Jahr? Okay, gut, dass sich noch ein paar gemeldet haben, sonst hätte ich nämlich etwas an euch gezweifelt und wir hätten vielleicht so als Gruppentherapie mal zu einem Arzt gehen sollen, um zu testen, wie es mit unserer Vergesslichkeit so steht. Das ist ja die Jahreslosung und das ist ja auch so ein Vers, den nimmt man am Anfang des Jahres in den Blick. Dann denkt man, ach, der ist schön, der klingt gut und dann gerät er irgendwann in Vergessenheit. Vielleicht denkt man nochmal dran, weil es den auf so einem schönen Kugelschreiber gab oder in vielfach gestalteten Karten, Kalendern, Liedern, was auch immer, aber ja, es ist nicht so präsent. Und ich glaube aber, dass es dieses Jahr sich ganz besonders lohnt, diese Jahreslosung vor Augen zu führen, weil in der Jahreslosung etwas drinsteckt, was gut mit unserer Gemeinde verbunden ist, beziehungsweise mit den Zielen, die wir uns dieses Jahr gesetzt haben, die wir aus der letztes Jahr entwickelten Vision abgeleitet haben. Diese beiden Schwerpunktthemen für dieses Jahr, Gemeinschaft und Versöhnung. Denn beides, Gemeinschaft und auch Versöhnung, funktioniert nicht, wenn wir nicht das in Liebe tun, wenn wir nicht in Liebe miteinander umgehen, wenn wir nicht den Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt, liebt einander, wenn wir den nicht für uns verinnerlichen und durchbuchstabieren. Miteinander in der Gemeinde ist ja nicht immer einfach. Gemeinde soll wie eine Familie sein. Und da wir alle aus Familien kommen, wissen wir, dass Familien ja auch nicht so das Hei-Tai-Tai des Lebens sind. Mag ganz nett sein, aber man kennt sich ja doch sehr gut. Man weiß ganz genau, was muss ich sagen, was muss ich tun, um den Bruder oder die Schwester oder die Eltern oder die Großeltern oder wen auch immer auf die Palme zu bringen. Und wenn man zusammenkommt, dann knistert's und dann rappelt's doch irgendwo sehr gerne. Und die Frage, die sich stellt, ist ja, wie gehen wir miteinander um in der persönlichen Familie, aber eben auch in der Gemeindefamilie? Was leitet uns dabei? Gemeinde als Familie, eng miteinander verbunden, natürlich auch offen für Menschen, die dazukommen. Gemeinde ist auf Wachstum angelegt. Von daher schön, dass wir das auch heute noch miterleben können, dass Gemeinde auch wächst. Wie sieht das aber praktisch aus, wenn man die Jahreslosung umsetzt, wenn man das Liebesgebot von Jesus umsetzt? Wie können wir das leben? Und Antworten auf diese Frage finden wir im Neuen Testament in einigen Versen, die Paulus an eine Gemeinde schreibt. Anscheinend hatten die auch die Frage, wie geht man eigentlich miteinander um? Ich lese uns aus dem Römerbrief drei Verse aus dem 12. Kapitel, die Verse 9 bis 11. Und da schreibt Paulus: Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Und ich bin mir nicht sicher, ob Paulus Anhänger gewesen wäre eines Vereins in Lüdenscheid Nord, dieses Schwarz-Gelbe, deren Namen ich jetzt nicht sage, weil ich glaube, Paulus wäre sicherlich ein anderer Fan gewesen, der weiß, was gut ist, aber egal. Das Motto dieses Vereins hätte Paulus sicherlich auch geleitet, nämlich echte Liebe. Echte Liebe. Und wie das aussieht, echte Liebe nennt uns Paulus ja hier in diesem Text. Und das erste scheint wie so ein Zirkelschluss zu sein, dass Paulus nämlich sagt, Liebe ist echt. Echte Liebe ist echt. Klingt logisch, wenn echt drinsteckt, muss das auch irgendwie zum Ausdruck kommen. Aber Paulus schreibt das ja ganz bewusst an den Anfang dieses Abschnitts. Liebe soll eben nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, dass wir sagen, wir schreiben das wunderbar irgendwo auf, diese wunderbar gestalteten Karten, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, liebt einander. Aber alles, was wir tun, spricht von was anderem. Wie wir miteinander umgehen, wie man sich verhält, da ist nichts von Liebe zu sehen. Es geht also nicht um Scheinheiligkeit, eben nicht nach außen lächeln und den inneren Menschen verachten, im Inneren den Menschen verachten, Groll hegen, Zorn haben, nicht auf der einen Seite so in Form allgemeiner Nettigkeit so ein Grinsegesicht aufziehen, aber in der Tasche schon längst lange die Faust geballt haben. Und das funktioniert leider auch in Gemeinden wie in jeder anderen Gruppe, wo Menschen zusammenkommen, dass eben hinter so einer lieb aussehenden Fassade ein ganz anderer Geist weht. Klatsch und Tratsch, Verleumdungen, Vorurteile, all das ist da und die Liebe ist dann eben nicht mehr echt. Die ist vorgeschoben. Das passt nicht zusammen. Liebe ist dann echt, und das sagt Paulus, er gebraucht ganz bewusst auch zwei Gegensatzpaare. Liebe ist dann echt, wenn sie das Böse verabscheut und sich an das Gute hält. Liebe muss also nicht alles zudecken, nicht alles verschweigen, nicht so dieser Mantel, diese Decke, die über allem liegt, wo wir über nichts reden können. Wer sich von der Liebe leiten lässt, kann nicht gleichzeitig unversöhnlich leben, nicht gleichzeitig vergessen zu vergeben. Wo die Liebe regiert, da ist Raum für Vergebung, da ist Raum füreinander, für Gemeinschaft. Und Paulus schreibt, wie gesagt, bewusst von Bösem und Gutem, weil das heißt, es gibt auch beides. Böses ist böse und Gutes ist gut. Wir sollen also auch Böses, Schlechtes, Negatives negativ benennen und nicht einfach zudecken, weil wir uns ja lieb haben. Wir sollen darüber entsetzt sein. Vielleicht miteinander darüber weinen, darüber klagen, dass Böses passiert, dass nicht alles in Ordnung ist. Und gleichzeitig uns an das Gute klammern, an das Gute, was Gott auch gibt, an Gott selbst, an ihn halten, mit ihm verbunden sein. Unser Herz mit ihm im Einklang. Es schlägt sozusagen mit ihm. Was er gut heißt, was ihm wichtig ist, das soll uns auch prägen. Und wenn ich zwischen diesen beiden Pole lebe, mit beidem rechne, dann kann Liebe echt sein. Sie klammert das Gute nicht aus, sie klammert das Böse nicht aus. Beides kommt vor, beides wird benannt, beides akzeptiert. Denn dann geht es auch wirklich um den anderen. Wenn ich mit beiden Dingen rechne, wenn ich mit beidem lebe. Wenn wir uns überlegen, ich kann ja sagen, ich möchte in Liebe mit den anderen leben, also rede ich den anderen nur nach dem Mund. Dann passiert ja nichts. Dann hat keiner was gegen mich. Dann bin ich sicherlich sehr beliebt. Weil ich sie liebe, weil ich ihn liebe, tue ich alles, was der anderen Person irgendwie passt. Verbiege mich vollkommen für die anderen. Dann ist das aber keine wahre Liebe, keine echte Liebe. Dann ist das keine Liebe, die dem anderen dient. Ich tue vielleicht so, als würde ich dem anderen damit dienen, weil ich ja alles nur gutheiße, was die andere Person sagt. Aber in Wirklichkeit mache ich das ja nur, weil ich keinen Ärger haben will, weil ich toll dastehen will, weil ich beliebt sein will. Das ist keine echte Liebe. Das ist selbstsüchtige Liebe. Ich tue alles nur für mich und nicht für die anderen. Das ist scheinheilig. Dann geht es nämlich nicht um den anderen, sondern um mich. Ich will was daraus bekommen. Ich verbiege mich für den anderen, aber nur scheinbar, weil ich dem anderen was Gutes will. Weil ich selbst was Gutes will. Weil ich nicht für mich einstehen kann. Und das ist nicht das, was Paulus als echte Liebe bestimmt. Echte Liebe ist ehrlich, sie muss nicht alles gut heißen, aber sie ist bereit, aufeinander zuzugehen. Und das erklärt Paulus an zwei weiteren Prinzipien hier in diesem Text. Und das zweite ist, echte Liebe ist beharrlich. Paulus nutzt das Bild der Familie für die Liebe. Er spricht ja von geschwisterlicher Liebe, die einander leiten soll. Warum? Weil wir alle wissen, wie familiäre Liebe so aussieht. Selbst wenn wir mit unserer Familie nicht übereinstimmen, wenn wir an vielen Punkten sie ablehnen, es ist irgendwie immer noch die Familie. Wir kommen aus diesem System nicht raus. Blut ist dicker als Wasser. Das hält uns irgendwie zusammen. In einer Familie bin ich, ob ich will oder nicht. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Ich bin da reingekommen. Ich gehöre dazu. Wir bleiben immer noch Familie. Und nun ist die Gemeinde ja irgendwie genauso wie die persönliche Familie. Wir haben es uns nicht ausgesucht, wahrscheinlich schon irgendwie. Es ist ja kein Zwang, hier zu sein. Wir sind freiwillig hier hingekommen. Wir haben uns das überlegt, das soll unsere Gemeinde sein. Sind dann auch immer wieder hier. Aber irgendwie ist es trotzdem ja ein familiäres Ding, wie wir miteinander umgehen. Und genauso wie in der persönlichen Familie gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Leute sind unterschiedlich, Familie ist ja auch nicht alles gleich, selbst Zwillingsgeschwister sind sehr unterschiedlich. Und so ist es in der Gemeinde auch. Unterschiedliche Antworten auf unterschiedliche Fragen. Zum Beispiel Dinge, die in den Bereich Geschmackssache gehen. Also zum Beispiel die Frage, ist es eigentlich erlaubt, dass Stühle im Gemeindehaus blaue Bezüge haben? Ich weiß nicht, wie das war, als ihr diese Stühle ausgesucht habt hier in der Gemeinde. Es soll schon Gemeinden gegeben haben, die haben sich darüber fast gespalten, weil es nur bestimmte biblische Farben für Stühle gibt. Oder für Gardinen. Das ist das Allerheiligste im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei wissen wir ja, dass Jesus den Vorhang zerrissen hat. Das heißt also keine Vorhänge fürs Gemeindehaus. All das ist Bereich Geschmackssache. Bei anderen Punkten in der Gemeinde mag das ja vielleicht noch anders sein. Da geht es tiefer und auch da gibt es unterschiedliche Ansichten, weil es auch nicht klar festgelegt ist, weil da auch schon durch die ganzen Jahrhunderte in der Kirchengeschichte Kirchen nicht einer Meinung gewesen sind. Schlaue Theologen tatsächlich sagen, wir kommen über das gleiche Ergebnis zu unterschiedlichen Auslegungen. Auch darüber kann man in der Gemeinde unterschiedlicher Ansicht sein und deswegen ist man aber immer noch eine Gemeindefamilie und verlässt die Familie nicht. Und dann gibt es noch den ganz festen Kern, die entscheidenden Werte. Die sollten uns auch allen wichtig sein, weil das keine Ansichtssache ist. Es ist keine Ansichtssache, dass Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Es ist keine Ansichtssache, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist. Es ist keine Ansichtssache, dass Jesus als einmaliges Opfer für unsere Schuld gestorben ist. Darüber können wir nicht streiten. Und das verbindet uns noch mehr, als wir vielleicht mit unserer leiblichen Familie verbunden sind. Und die Frage ist, sollten wir nicht mit der gleichen Beharrlichkeit, mit dem gleichen Ziel, wie wichtig es uns ist, auch in der Familie zusammenzukommen, als Geschwister in der Gemeindefamilie leben und uns als Geschwister in der Gemeindefamilie lieben, auch wenn es schwierig ist. Auch wenn uns das vielleicht schwerfällt, mehr im Wir zu denken. Wir leben ja in einer Zeit des Individualismus, wo es uns eingetrichtert wird, dass ich gewinnt. Und genauso leben wir den Glauben. Mein Gott, meine Ideen, mein Glaube. Aber Gemeinde ist das große Ganze. Da braucht es den bewussten Entschluss, ich lasse mich nicht vom Wir abbringen, weil das Wir der Gemeinde der hohe Wert ist. Die anderen fallen mir nicht leicht. Und das ist ganz normal, weil wir einfach unterschiedlich sind und Unterschiede sind herausfordernd. Aber sie sind immer noch meine Geschwister. Brüder und Schwestern. Auch wenn es mir vielleicht schwerfällt. Paulus gibt uns hier eine harte Nuss für echte Liebe und zeigt uns in einem dritten Schritt, wie man diese Beharrlichkeit erreichen kann, wie man dem näher kommen kann. Der dritte Aspekt zu echter Liebe. Echte Liebe setzt den anderen an die höchste Stelle. Was Paulus hier ausruft, klingt ja im ersten Moment fast, als wollte er einen Wettbewerb starten. Und wir denken wahrscheinlich sofort, Momentchen mal, Wettbewerb, das funktioniert nicht. Wo ein Wettbewerb ist, kann nicht Liebe gleichzeitig regieren. Sport ist Kampf. Da geht es um alles. Muss man sich nur mal angucken, so beim Eishockey, die besten Momente sind, wenn auf einmal die Helme ausgezogen werden, die Schläger zur Seite geworfen werden und die Fäuste ausgepackt werden. Da merkt man, was da für ein Wettkampf herrscht. Da ist nichts mit echter Liebe, also echte Leidenschaft für das eigene Team, aber nicht für das Miteinander. Da geht es um Gewinnen und Verlieren. Und Paulus sagt hier, Wettbewerb, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das soll der Wettbewerb sein, immer besser werden im gegenseitigen Lieben, im Wertschätzen, im Respektieren. Was meint Paulus hier? Wer einem anderen Achtung erweisen will, oder wir könnten vielleicht auch sagen, wer einen anderen ehren will, der muss sich klar sein, was das heißt. Eine Person, die ich ehre, die ich achte, die hat für mich den Status ganz besonders wertgeschätzt, ganz besonders wichtig. Du bist kostbar, du bist wertvoll, deswegen ehre ich dich, weil du mir so besonders wertvoll bist. Und aus der Bibel können wir erfahren, dass unser Wert ja nicht an uns hängt, weil wir irgendwas leisten und tun, sondern weil Gott uns zuerst liebt, weil er uns zuerst unsere Würde gibt, weil er jeden Menschen in seinem Bild geschaffen hat, im Bilde Gottes. Und das macht jeden von uns wertvoll, unabhängig davon, wer wir sind, was wir leisten, was unsere Meinungen sind, welche gesellschaftliche Position wir einnehmen und so weiter. Für jeden von uns gilt zuallererst, du bist kostbar und wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat. Und hier merken wir, wie herausfordernd das ist, was Paulus hier fordert, wie sehr etwas anderes ja unser Denken prägt, dass wir eben nicht unabhängig von der Leistung, von der Stellung, von der Position und so weiter denken können. Ich kann vielleicht Leute, die mir nett sind, so denken, dass ich denke, das ist eine wertvolle Person, aber wie ist das mit den Leuten, die mich herausfordern? Die mit den stacheligen Persönlichkeiten, die mich kratzen? Jemand, der anders denkt, der mich vielleicht immer wieder vor Probleme stellt, da ist doch der erste Gedanke in der Regel nicht, dass ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt diese Person sehe, oh, eine wertvolle Person. Glaube ich nicht. Also, vielleicht seid ihr da anders als ich, aber es ist ja herausfordernd, so zu denken, und ich glaube, die negativen Gedanken kommen dann schneller hoch. Und Paulus sagt, die Perspektive ist aber andersrum. Auch die Person, die dir schwerfällt, ist von Gott geliebt und geschätzt. Du brauchst eine neue Selbstdisziplin. Wir dürfen, Paulus würde sagen, ja, wir sollen zuallererst uns um die Bedürfnisse der anderen Person kümmern. Die anderen höher nehmen als uns selbst. Die andere Person kommt zuerst. Und jetzt gehen wahrscheinlich schon die ersten Alarmglocken an, weil sich die Frage in unserem Leben sofort aufstellt, wenn ich die anderen zuerst nehme, dann komme ich doch zu kurz. Was ist dann mit mir? Wer denkt dann noch an mich? Und genau hier zeigt sich, warum es so wichtig ist, sich dazu zu entscheiden, zu sagen, ich will das tun. Oder dass wir sogar sagen, wir wollen das als Gemeinde bewusst leben. Wir verpflichten uns mehr oder weniger als Gemeinde in so einer Art Pakt. Ich will so leben, wir wollen so leben, den anderen hochachtend. Für eine christliche Gemeinde ist das prägend. Wir nehmen das Wohl des anderen zuerst in den Blick, eben nicht die Frage zu stellen, nutzt es mir, sondern dient es dem anderen. Dient es der ganzen Gemeinde. So zeige ich echte Liebe. Und das ist das, was Paulus ja an anderer Stelle einmal sagt, wenn er sozusagen die Frage aufwirft, wie sehen eigentlich die christlichen Promis aus, wie werde ich ein evangelikaler Rockstar, könnte man vielleicht auch sagen. Und Paulus beantwortet das Ganze in der Aussage, habt in euch, unter euch, den gleichen Geist, wie Jesus ihn gehabt hat. Und dann kommt dieser lange Christushymnus, Philipper 2, er, der Gott gleich war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er achtete sich selbst gering, er nahm Knechtsgestalt an, er kam auf die Welt. Er hat nicht an seinen Privilegien festgehalten, sondern hat uns gedient. Und Paulus legt hier ja noch einmal nach, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Da ich aus mir heraus eine andere Person nur schwer lieben kann, weil ich nicht selbst Quelle der Liebe bin, brauche ich die Kraft von außen. Und hier kommt Gottes Geist ins Spiel. Er macht mich nämlich dazu fähig, unabhängig von Leistung und so weiter zu denken, weil Gottes Geist uns klar macht, wir sind Gottes Kinder. Und davon sind wir zuallererst abhängig. Nicht von dem, was wir bekommen, was wir haben, wer wir sind, sondern dass Gott unser Vater ist. Und Gott schenkt mir die Liebe für die anderen, den Blick für die Gemeinschaft statt nur für mich. Und Paulus sagt ja bewusst dieses Wort Eifer oder andere Übersetzungen übersetzen mit Fleiß, um zu sagen, das soll unser tiefstes Herzensanliegen sein. Daran setzen wir wirklich alles. Wir müssen uns nicht dafür aufopfern, dieses oder jenes zu tun, sondern zu sagen, das erste Ziel für uns in der Gemeinde ist, uns gegenseitig zu lieben. Und zwar den anderen sogar noch mehr als mich zuerst. Ich denke für den anderen mehr als für mich. Ich will das Beste für die andere Person. Ich will das Beste für die Gemeinschaft und nehme mich dabei zurück. Und das ist eine krasse Kulturveränderung, die ganz anders ist als das, was uns vorgelebt wird. Aber ich glaube, um mal ein Modewort zu gebrauchen, es ist eine nachhaltige Veränderung für uns. Und eine Veränderung, die anziehend sein wird für Menschen, die noch nicht hier sind. In einer Welt, die von Hauen und Stechen geprägt wird, setzen wir, wenn wir das Wohl des anderen zuerst in den Blick nehmen, ein starkes Gegengewicht. Und das alles, weil wir als Christen Jesus dienen wollen. Dient dem Herrn, damit schließt Paulus diesen Abschnitt ab. All das ist Ausdruck davon, dass wir zu seiner Ehre leben wollen. Er hat es, wie gesagt, vorgelebt und wir leben es nach, der Servus-Gedanke. Ich diene dir, ich bin dein Diener. Und wer bereit ist, für den anderen zu leben, wird am Ende davon am meisten selbst profitieren. Wir gehen nicht leer aus. Denn so gelingen Versöhnung und so gelingt Gemeinschaft. Und ich glaube, auch als Motto für so einen Sonntag wie heute, wo wir nicht nur Gottesdienst feiern, sondern auch noch Jahreshauptversammlung im Anschluss haben, mit all den spannenden oder auch weniger spannenden Themen, über die wir viel reden und diskutieren können, wirkt das doch als gute Perspektive, dieses Bild der echten Liebe. Und vielleicht nehmen wir es für den heutigen Tag, aber vielleicht auch für die ganze Woche oder für das weitere Jahr als bewusstes Ziel, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Und sage ich doch einfach mal, der Wettbewerb für echte Liebe ist jetzt freigegeben. Amen.